Moin und hallo, liebe Studis. Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Gruppentheorie 1 mit historischer Perspektive. Und es geht hier um Gruppen der Ordnung 144. Das ist also ein Nachtrag, ein sehr verspäteter Nachtrag zur ersten Phase, als wir hauptsächlich über eine Arbeit von Hölder gesprochen haben. In Hölders Arbeit hat die Ordnungszahl 144, wie er sie nennt, einen eigenen Paragraphen, Paragraph 5. Auf den beziehe ich mich jetzt also. Und in der Vorlesung, da haben wir uns in einem Satz formuliert, dass es keine einfache Gruppe der Ordnung 144 gibt. Ich habe da nah an Hölder argumentiert teilweise und habe dann irgendwann gesagt, so, jetzt sind wir in einer Untergruppe, die isomorph ist zu Alt 9. Dann gucke ich mir in der Alt 9 Zentralisatoren von Involutionen an und überlege mir dann immer, wie können die in unsere Gruppe reinschneiden, einfach weil die Ordnung 144 hat. Das heißt, ich habe da so Argumente gemacht mit Ordnungen und Indizes. Und im Prinzip geht das auch. Allerdings habe ich an einer Stelle mich einmal um einen Faktor 3 vertan. Das heißt, das Argument an sich, die Theorie dahinter, die ist richtig, aber die konkrete Rechnung, die ich machen wollte, die war falsch, weil ich mich einmal um einen Faktor 3 vertan hatte. Das war ein Übertragungsfehler, der mir nicht aufgefallen ist. Den habe ich erst bemerkt, als wir nochmal mit einer kleinen Gruppe an der Tafel standen und ich dann mein Argument erklärt habe und auch sehen konnte, dass das Argument funktioniert, aber der Widerspruch war mir nicht mehr klar. Ja, da war keiner, einfach weil ich mich um diesen Faktor 3 vertan hatte. Das habe ich dann kurz danach verstanden, als ich mir alles nochmal von vorne aufgeschrieben hatte, ganz ausführlich. Und dabei wurde mir dann klar, dass meine Idee, den Beweis von Hölder zu vereinfachen, aber ohne komplizierte Methoden, dass die so nicht funktioniert. Also bin ich dann nochmal an den Anfang zurückgegangen und habe nochmal ganz frisch überlegt, wie könnte man den Satz, dass es keine einfache Gruppe der Ordnung 144 gibt, möglichst elementar, also möglichst nah an Hölder beweisen, aber trotzdem so, dass es ein bisschen einfacher ist und auch in der Notation ein bisschen übersichtlicher als bei ihm. War nicht einfach. Ich quatsche jetzt ein bisschen durch das, was ich mir da überlegt habe. Und irgendwann wird eine Stelle kommen, wo dann alles nur noch auf Rechnung hinausläuft und wo ich dann sage, so, die ganzen Rechnungen, die führe ich jetzt nicht aus. Aber den ganzen Anfang, den habe ich mir jetzt nochmal neu überlegt. Und zwar habe ich gedacht, ich gucke mal, worauf Hölder sich eigentlich bezieht. Er macht ja ziemlich viel selbst, sagt aber in einer Fußnote, dass man da einen Teil anders machen könnte, dass man da anders argumentieren könnte, indem man sich auf Gendron bezieht. Und da war ich neugierig, da habe ich dann nochmal weitergelesen. Das hat ein bisschen gedauert, deswegen kommt die Podcast-Folge auch erst jetzt. Aber jetzt kommt sie. Legen wir also los mit dem Satz, dass es keine einfache Gruppe der Ordnung 144 gibt. Und wir machen das mit einem Widerspruchsbeweis. Wir nehmen also an, dass es doch so eine Gruppe gibt. Dann heißt die Groß G, die Ordnung ist jetzt 144, das ist dasselbe wie 2 hoch 4 mal 3 Quadrat. Und jetzt können wir uns mal die Ordnungen von gewissen alternierenden und symmetrischen Gruppen angucken. Wenn G in einer symmetrischen Gruppe liegt, dann automatisch auch in der dazugehörigen alternierenden Gruppe, weil G einfach ist. Ansonsten könnte man ja G dann innerhalb dieser symmetrischen Gruppe mit der alternierenden Gruppe da drin schneiden und bekäme einen Normalteiler vom Index 2. Da das nicht geht, muss G in dem Moment, wo es in einer symmetrischen Gruppe liegt oder isomorph zu einer Untergruppe einer symmetrischen Gruppe ist, dann sofort in der entsprechenden alternierenden Gruppe liegen. Und dann können wir uns die Ordnungen der kleinen alternierenden Gruppen ja mal angucken und sehen, wo überhaupt eine Gruppe der Ordnung 144 reinpasst. Wenn wir das machen, dann sehen wir, dass es bis Alt 7 nicht funktioniert. Da ist der 2-Anteil nicht groß genug. Es funktioniert erst ab Alt 8. Und das hat jetzt Konsequenzen, denn das heißt, dass wenn wir irgendeine Menge sehen, auf der G transitiv wirkt, dass wir dann treu und transitiv, dass wir dann einschränken können, wie groß diese Menge sein muss, mindestens, damit das funktioniert. Hier ganz konkret werden wir keine Menge finden, auf der G treu wirkt, die 7 oder weniger Elemente hat. In dem Moment, wo wir das hätten, wäre ja G isomorph zu einer Untergruppe von Alt 7 oder einer kleineren alternierenden Gruppe. Und das haben wir gerade ausgeschlossen. Das ist eine Information, die wir jetzt auf verschiedene Kontexte anwenden können. Wir können das für Sylow-Gruppen verwenden, für konjugierten Klassen von Elementen und so weiter. Und das machen wir jetzt. Gucken wir uns zuerst die Sylow-Struktur an. Bei den zwei Sylow-Untergruppen, da haben wir, wenn wir uns die Ordnung der Gruppe angucken, die Möglichkeiten, dass es eine gibt, 3 oder 9. Eine und drei geht aber nicht, und zwar aus genau den Gründen, die ich gerade genannt habe. Eine ist klar, die wäre normal, aber 3 geht eben auch nicht, denn sonst würde ja die Gruppe treu und transitiv auf einer dreielementigen Menge wirken und dafür ist sie zu groß. Jetzt schauen wir uns die 3 Sylow-Untergruppen an. Da gibt es mit dem Satz von Sylow 1, 2, 4 oder 8 oder 16. Mit der Kongruenz, also Kongruenz zu 1, Modulo 3, fliegen da schon ein paar Möglichkeiten raus. Aber auch wegen der Größe fliegen da noch Möglichkeiten raus, nämlich 1 und 4, genau wie gerade. Und das heißt, es bleibt nur die Möglichkeit übrig, dass wir 16 3-Sylow-Untergruppen haben. Und jetzt beginnen wir, indem wir uns auf die Primzahl 2 konzentrieren. Wir nehmen uns eine Involution t her. Diese Involution klein t soll im Zentrum einer 2-Sylow-Untergruppe groß t liegen. Und wir sortieren mal kurz, wie groß die ganzen Sachen sind. Involution heißt ja, wir haben Ordnung 2. 2-Sylow-Untergruppe groß t heißt, wir haben als Ordnung die größte 2-Potenz, die Gruppenordnung teilt, und das ist in diesem Fall 16. Da die kleine Involution t so ausgewählt wurde, dass sie im Zentrum einer 2-Sylow-Untergruppe liegt, liegt jetzt umgekehrt die 2-Sylow-Untergruppe im Zentralisator der Involution. Das heißt, im Zentralisator unserer Involution klein t liegt jetzt schon eine Untergruppe der Ordnung 16. Das heißt, wenn wir uns jetzt den Satz von Lagrange angucken, Ordnung der Gruppe ist Ordnung einer Untergruppe mal Index, dann muss jetzt der Index des Zentralisators von klein t in G, in der großen Gruppe G, ein Teiler von 9 sein. Einfach weil die Ordnung des Zentralisators ja schon durch 16 teilbar ist. Und für Teiler von 9 haben wir jetzt die Möglichkeiten 1, 3 und 9. Gleichzeitig ist dieser Index die Länge der konjugierten Klasse von dem kleinen t. Wir können jetzt also einschränken, wie viele Konjugierte von dem kleinen t es in der großen Gruppe gibt. Die Teiler von 9 sind 1, 3 und 9, die natürlichen, also die, die hier eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben jetzt zu dem kleinen t ein konjugiertes 3 oder 9. 1 ist Quatsch, dann wäre die Involution im Zentrum der ganzen Gruppe. Das geht nicht, weil die Gruppe einfach ist und nicht nur Ordnung 2 hat. 3 konjugierte geht auch nicht, weil wir dann eine Bahn hätten, die zu klein ist. Da hätten wir wieder das Argument mit der Wirkung auf einer Menge, die zu klein ist. Also müssen das 9 Stück sein. Das ist ja auch genau die Anzahl der 2-Sylow-Untergruppen. Das heißt, wir haben da jetzt so eine Involution, die ist im Zentrum einer 2-Sylow-Untergruppe und liegt genau dort im Zentrum, nicht noch in einer anderen. Das heißt, es ist ganz wohl sortiert. Gucken wir weiter. G wirkt jetzt transitiv auf einer 9-elementigen Menge. Da könnten wir einerseits die Menge der 2-Sylow-Untergruppen angucken oder eben auch die Menge dieser Involution, die wir uns gerade geschnappt haben, also dieser konjugierten Klasse, klein t hoch groß g. Und da kommt jetzt unser typisches Argument. Wir haben hier eine treue transitive Wirkung, das heißt g ist isomorph zu einer Untergruppe von einer symmetrischen Gruppe, aber gleichzeitig ist g ja einfach, also ist g isomorph zu einer Untergruppe einer alternierenden Gruppe. Die Menge hatte 9 Elemente, also reden wir über alt 9. Und die Gruppe wirkt transitiv, also ist g jetzt transitiv zu einer einfachen Untergruppe von alt 9. Gut, jetzt könnte man sagen, wir kennen die Untergruppen von alt 9 und wissen, welche davon einfach sind. Aber so leicht wollen wir uns das hier nicht machen, denn wir wollen ja nah bei Hölder bleiben. Und Hölder sucht ja noch nach Möglichkeiten für einfache Gruppen. Da sollten wir nicht davon ausgehen, dass er alle, die wir jetzt sofort sehen, auch schon kennt. Bleiben wir also kurz bei der Involution klein t. Jetzt, wo wir in alt 9 argumentieren, uns also vorstellen können, dass g einfach eine Untergruppe von alt 9 ist, können wir mal schauen, was für Typen von Involutionen in der alt 9 so rumlaufen. Wir haben 9 Zahlen zur Verfügung, 1 bis 9. Und in alternierenden Gruppen sind die Elemente ja alle gerade Permutationen. Das heißt, wir können keine einzelnen Transpositionen haben als Involution und auch keine Kombination von Dreien oder so, sondern es gehen nur Doppeltranspositionen oder Vierfachtranspositionen. In anderen Worten ist der Zyklentyp 2-2, also für Transposition und nochmal Transposition, oder 2-2-2-2, das wäre eine Vierfachtransposition. Angenommen, T sei eine Doppeltransposition. Hölder argumentiert da jetzt irgendwie rum, aber ich bin mal der Fußnote gefolgt. Auf Seite 69 in seiner Arbeit, da gibt es eine Fußnote, die auf Jordan verweist, und das habe ich mir angeguckt. Also, da werde ich auch irgendwas bei der Podcast-Folge dazu schreiben, damit man die findet. Es geht um die Arbeit von Jordan im Journal für Rein und Angewandte Mathematik. sur la limite du degré des groupes primitifs qui contiennent une substitution donnée. Also geht es hier um Grenzen, um Beschränkungen für gerade von primitiven Permutationsgruppen, die ein vorgegebenes Gruppenelement, also mit einer vorgegebenen Eigenschaft, enthalten. Das ist das, worum es hier in der Arbeit geht. Ich mache das gleich noch ein bisschen konkreter. Und jetzt möchte ich erstmal kurz argumentieren, warum wir überhaupt in so eine Situation kommen, wo wir primitiv wirken. Eine primitive Wirkung einer Gruppe ist eine Verstärkung einer transitiven Wirkung. Bei einer primitiven Wirkung setzen wir zusätzlich voraus, dass es nicht möglich ist, ein System von Teilmengen stabil zu lassen. Also ich nenne eine Teilmenge, sagen wir Omega ist die Menge, auf der wir wirken. Eine Teilmenge Delta von Omega nenne ich einen Block. Genau dann, wenn diese Menge Delta die Eigenschaft hat, dass sie von einem Element der wirkenden Gruppe G entweder komplett invariant gelassen wird oder wegbewegt wird auf eine Teilmenge, die disjunkt dazu ist. So, wenn man eine Möglichkeit hat, Omega in solche Blöcke zu zerlegen, und zwar so, dass die jetzt nicht alle ein Element enthalten, nur eins, oder dass die ganze Menge ist, das wären die langweiligen Möglichkeiten, Blöcke zu finden, sondern wenn das interessante Blöcke sind, mit einer Größe, die echt zwischen 1 und der Mächtigkeit der Menge liegt, dann sagen wir, also wenn das möglich ist, dann sagen wir, dass die Gruppe nicht primitiv wirkt, denn sie wirkt dann quasi noch auf diesem Blocksystem in einer interessanten Weise. Und das wird manchmal in Induktionsargumenten verwendet. Wenn man solche Blöcke nicht finden kann, beziehungsweise wenn man nur die langweiligen Blöcke finden kann, die aus den einzelnen Punkten bestehen, beziehungsweise aus der ganzen Menge, dann sagen wir, dass die Gruppe, wenn sie zusätzlich transitiv ist, primitiv wirkt. Primitivität ist also eine Verstärkung von Transitivität. Und ich möchte kurz argumentieren, warum die Wirkung von G auf der Menge, also auf der konjugierten Klasse von dem kleinen t, nicht nur transitiv ist, sondern sogar primitiv. Und zwar nehme ich an, dass es nicht so ist. Wenn die Gruppe nicht primitiv darauf wirkt, dann muss ja diese neunelementige Menge jetzt irgendwie in solche Blöcke zerfallen. Und diese Blöcke müssen alle gleich groß sein. Sie werden ja von den Gruppenelementen bewegt und werden so bewegt, dass die Bilder gleich sind oder disjunkt dazu. Das heißt, die müssen alle die gleiche Größe haben. Das heißt, wir gucken jetzt auf Blöcke, deren Größe ein Teiler von 9 ist. Und die Blöcke sollen interessant sein, also nicht einelementig und nicht die ganze Menge mit 9 Elementen, damit es überhaupt eine ordentliche imprimitive Wirkung ist. Und da bleibt als Blockgröße nur 3 übrig. Aber dann hätte man ja 3 Blöcke der Größe 3. Das heißt, dann könnte man sich die Wirkung angucken auf der Menge dieser Blöcke. Und das wäre jetzt wieder eine Wirkung, die zu klein ist, in dem Sinne, wie wir es ganz am Anfang dieser Podcast-Folge, am Anfang des Beweises besprochen haben. Okay, das heißt also, dass wir keine solchen Blöcke finden, keine interessanten. Das heißt, die Wirkung ist primitiv. Das heißt, es ist überhaupt sinnvoll, in diese Arbeit von Gendron zu gucken. So, der Satz, der steht in der Arbeit von Gendron auf Seite 255. Die Schranke, die dort steht, die ist schrecklich. Das ist nicht die Schranke, die wir benutzen. Also die Idee ist ja, habe ich vorhin erklärt beim Titel der Arbeit von Gendron, den Grad einzuschränken der Gruppe. Das heißt, wir reden jetzt über alternierende oder symmetrische Gruppen vom Grad, sagen wir mal klein m. Und dieses kleine m wollen wir begrenzen. Da wollen wir eine Schranke für angeben. Die Schranke, die Gendron da selbst angibt in dem allgemeinen Satz, die ist schrecklich. Aber er erklärt danach, wie der Spezialfall von Doppeltranspositionen aussieht. Und das ist für uns interessant, denn wir sind jetzt gerade in dem Fall, wo klein t eine Doppeltransposition ist. Und wenn Sie in die Arbeit reingucken auf Seite 255, selbst dann, wenn Sie das nicht alles lesen können, weil Sie vielleicht nicht so fließend im Französisch sind, dann sehen Sie da aber vielleicht diesen Spezialfall p gleich 2, q gleich 2 und dann kommt als Schranke raus, dass der Grad der Permutationsgruppe höchstens 8 sein kann. Das heißt, g ist isomorph zu einer Untergruppe von der Alt 8. Das können wir aus der Arbeit von Gendron rauslesen und da mache ich jetzt weiter. Also angenommen, das sei so, angenommen t ist eine Doppeltransposition, dann haben wir rausbekommen, dass die Gruppe primitiv auf der konjugierten Klasse wirkt. Dann können wir diesen Satz von Gendron anwenden, in dem Spezialfall für eine Doppeltransposition, so wie er das da selber erklärt, und kriegen raus, dass G isomorph ist zu einer Untergruppe von Alt 8. Also nicht nur Alt 9, sondern Alt 8, das ist noch ein bisschen kleiner. Und dann gucken wir uns die Punktstabilisatoren an, in der Wirkung von der großen Gruppe auf der konjugierten Klasse klein t hoch g. Die Punktstabilisatoren da, die haben Ordnung 2 hoch 4, das sind genau die zwei Sylow-Untergruppen. Und insbesondere sind dann Elemente der Ordnung 3 oder 9, falls es sowas gibt, niemals mit einer Involution vertauschbar. Ansonsten müsste man das ja im Zentralisator einer Involution sehen. Aber die Gruppe G enthält hier, weil sie ja isomorph zu einer Untergruppe von Alt 8 ist, eine volle 3-Sylow-Untergruppe von der Alt 8. Einfach aus Ordnungsgründen. Die größte 3-Potenz, die die Ordnung von Alt 8 teilt, ist halt auch 3 Quadrat, genau wie bei G. Und da liegen 3 Zyklen drin. Und 3 Zyklen sind in Alt 8 mit Doppeltranspositionen vertauschbar. Das heißt, man muss jetzt in G einen 3-Zyklus finden, der mit einer Doppeltransposition vertauschbar ist. Und das geht nicht. So, da muss man auch noch ein bisschen mitgucken, wie die Struktur von 2-Sylow-Gruppen von Alt 8 aussieht, um zu verstehen, was davon auf jeden Fall in G enthalten sein muss. Aber das habe ich jetzt hier nicht alles ausgeführt. Die Struktur ist so übersichtlich und man kann das ja auch ein bisschen zu Fuß nachgucken, wie die 2-Sylow-Untergruppen von G ungefähr aussehen müssen aufgrund der Ordnung. Also was für Elemente da auf jeden Fall drin liegen müssen, von welchem Typ, damit das funktioniert. Plus, wir haben ja eine Involution hergenommen, die im Zentrum einer 2-Sylow-Untergruppe liegt. Das macht das Ganze noch ein bisschen stärker eingeschränkt. Okay, jetzt haben wir also diesen Fall besprochen, den Hölder anders macht, in dem wir uns auf Gendron bezogen haben. Und das alles funktionierte nicht. Das heißt also, dass unsere Involution klein t, mit der wir angefangen haben, keine Doppeltransposition sein kann. Es muss eine Vierfachtransposition sein. Und jetzt habe ich wirklich lange überlegt, ob mir irgendwelche guten Argumente einfallen, die einfacher sind als das, was Hölder macht, und aber trotzdem ähnlich elementar. Und das ist mir nicht gelungen. Entweder war es dann doch schon zu fortgeschritten, ich bin zu tief in die Gruppenstruktur eingestiegen mit Argumenten, die Hölder nicht gemacht hätte, also die irgendwie zu weit weg waren, fand ich, nach meinem Gefühl. Oder ich bin bei Rechnungen gelandet, die von der Idee her tatsächlich genauso sind wie das, was Hölder macht. Das sieht bei ihm nur anders aus. Deswegen gehe ich da jetzt nicht so im Detail, in der Tiefe drauf ein, sondern ich erkläre nur die Idee. Und wenn Sie dann die Rechnung genauer nachvollziehen wollen, dann können Sie das in der Arbeit von Hölder genauso gut machen wie mit mir. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel für einen Zyklentyp her, wie die kleine Involution T aussehen könnte. Es ist ja eine Vierfachtransposition. Wir sind in Alt 9, das heißt, wir haben 9 Zahlen zur Verfügung. Und dann kann ich ja zum Beispiel die Vierfachtransposition 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nehmen. Jetzt weiß ich, dass die einzige Involution aus der Klasse, also der konjugierten Klasse, in der das kleine t liegt, die von dem kleinen t zentralisiert wird, t selber ist. Das liegt wieder daran, wie lang die Klasse ist, wie groß die 2-Sylow-Untergruppen sind und wo das kleine t liegt und so weiter. Die anderen 8 Zahlen, also beziehungsweise Transpositionen in der, nein, das muss ich nochmal anders sagen. Also ich gucke mir jetzt ja die Wirkung der Gruppe G auf der Menge der Konjugierten von dem kleinen t an. Und was t jetzt sein soll, habe ich gesagt, das ist ja nur, da lege ich halt irgendwas fest, irgendwelche Zahlen müssen es ja sein. Die anderen Elemente in der konjugierten Klasse sind auch Vierfachtranspositionen. Wir wissen nicht, wie die aussehen. Wir wissen nur den Zyklentyp. Aber wir wissen, dass die nicht mit T vertauschbar sind. Und das sagt ja schon was. Denn man kann bei solchen Vierfachtranspositionen ziemlich gut sehen, wie die aufgebaut sein müssen, damit die mit T vertauschbar sind, beziehungsweise es gerade nicht sind. Das ist jetzt auch tatsächlich der Witz, dass man das irgendwie sehen kann. Die anderen 8 Konjugierten von dem kleinen t, die es noch gibt, die müssen jetzt von dem kleinen t irgendwie vertauscht werden. Und t ist eine Vierfachtransposition, das ist ein Element der Ordnung 2. Das heißt, das kann jetzt nur Bahnen der Länge 2 haben, keine größeren Bahnen. Das heißt, die Wirkung von dem kleinen t auf der eigenen konjugierten Klasse ist so, dass t sich selbst fixiert und dann halt noch so Bahnen der Länge 2 hat auf den anderen 8 Leuten. Wir können das jetzt quasi kodieren, indem wir immer sagen, einer der Punkte 1 bis 9 wird fixiert. Aber das ist als Information nicht ganz ausreichend, weil es ja dann noch verschiedene Möglichkeiten gibt, wie die anderen 8 Zahlen, die noch da sind, in 4 Transpositionen verteilt werden können. Und genau das ist aber jetzt der Witz. Und genau das ist auch das, was Hölder macht. Er überlegt sich jetzt halt, wie die Konjugierten von dem kleinen t aussehen können, damit es passt, dass das kleine t mit denen nicht vertauschbar ist. Also was für Möglichkeiten gibt es jetzt, dass jeweils eine andere Zahl fixiert wird von 1 bis 9? Das heißt, hier haben wir 1 fixiert bei t, die anderen müssen dann halt 2 bis 9 fixieren und dann bleiben immer noch 8 Zahlen übrig. Und wie müssen die jetzt auf jeweils 4 Transpositionen verteilt werden, damit die nicht mit dem kleinen t vertauschbar sind? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und Hölder listet dann einfach auf, was er denkt, was die strukturell unterschiedlichen Möglichkeiten sind. Und in jedem Fall rechnet er dann einmal so grob nach, ja, wenn man diese Kombination hat, dann ergibt sich da folgender Zyklentyp oder der oder der oder der. Und in jedem Fall kommt ein Widerspruch raus. Das sind Rechnungen, die nicht besonders interessant sind. Es sei denn, man möchte üben, mit konkreten Permutationen zu rechnen und man möchte ein Gefühl dafür kriegen, wie aus verschiedenen Zyklentypen neue Zyklentypen generiert werden können. Also zum Beispiel, wenn man noch nie oder noch nicht so oft solche Rechnungen gemacht hat, dann kann es ja zum Beispiel sein, dass man sich schwer vorstellen kann, dass man aus mehreren Mehrfachtranspositionen plötzlich Zyklen basteln kann, die sehr lang sind, also 5 oder 7 oder 9 Zyklen oder sowas. Ja, wenn man das noch nicht gesehen hat, dann ist es, glaube ich, interessant, aber dann könnte man auch einfach Hölder selbst in seiner Arbeit folgen, was er da für eine Fallunterscheidung macht und wie die Rechnungen dann ungefähr aussehen. Wenn Sie das machen und wenn Sie dann Fragen dazu haben, zum Beispiel, weil Hölder da eine Notation wählt, die zwischen den Gruppenelementen und den Darstellungen in der Permutationsgruppe irgendwie unterscheidet, falls Sie das irritierend finden, dann können wir da gerne nochmal drüber reden. Ansonsten würde ich an der Stelle aufhören und das ist mein Nachtrag zu Gruppen der Ordnung 144. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass man das vielleicht noch vereinfachen kann, aber dann bin ich doch so weit weg von Hölders Methoden gelaufen, dass ich das irgendwie nicht fair gefunden hätte. Die Idee war ja, nah an seinen Argumenten zu bleiben und dann habe ich beschlossen, ja, ich folge mal der Fußnote mit Jordan und mache es ansonsten oder vollziehe irgendwie nach, wie er es ansonsten macht. Und ich hoffe, dass Sie das hilfreich finden. Insbesondere ist dann damit diese Lücke geschlossen, die bleibt, wenn man im Beweis in der Vorlesung mir folgt und dann am Ende eben da stecken bleibt bei den Argumenten, die ich mit der Zentralisatorordnung und dem Index gemacht habe. So, das war mein kleiner Nachtrag. Es gibt noch einen zweiten, den werde ich auch in ein paar Tagen aufnehmen, denke ich. Der zweite Nachtrag bezieht sich auf die Anwendung des Satzes von Brauer, Suzuki und Wall, aber das kommt dann. Bis zur nächsten Folge.